Die Kurznachrichten. Michael Main zu Gast bei uns. Wir haben ja schon ein bisschen gesprochen über die Mediennutzung. Was du auf jeden Fall machst, du liest sehr viel. Und da würde ich jetzt auch einmal fragen, wie du das so beschreiben kannst. Was für Sachen wählst du für dich aus? Wie geht das so?
Es ist ja interessant, dass der Sachbuchmarkt mittlerweile die Lücken füllt, die Leitmedien lassen. Wenn man sich für ein Thema interessiert und da Informationen braucht, dann helfen Sachbücher. Und wir haben zum Glück ja sehr gute Verlage, auch im alternativen Spektrum, die jedes Interesse bedienen. Mhm. Ich denke da an ProMedia von Hannes Hofbauer in Wien, ein bisschen auch noch an Westend in Frankfurt am Main. Gibt ein paar weitere, die man jetzt wahrscheinlich nennen müsste und die mir gerade nicht einfallen. Also das ist ein Bereich, der Rubicon natürlich müsste man nennen. Mhm. Klar, Rubicon von Jens Wernicke gegründet, der es geschafft hat, nahezu jedes Buch, was er produziert hat, auch auf die Spiegel-Bestsellerliste zu bringen. Mhm. Ich schaue wirklich jede Woche auf diese Spiegel-Bestsellerliste und versuche schon die Titel, die in mein Themenspektrum passen, also DDR, Propaganda, Gesellschaftsstrukturen, die da drauf sind, auch zu lesen und zu bestellen. Also es kommen hier fast jeden Tag Bücher zu Hause an. Ich versuche das dann zu scannen und zumindest zu wissen, worum es in den Büchern geht. Oft schreibe ich dann auch sofort eine Rezension auf einem meiner Blogs, damit das, was ich beim Lesen gedacht habe, nicht wieder verschwunden ist. Ich nutze Blogs, Internet-Blogs als Tagebücher, wenn man so will, um das, was ich einmal für mich erkannt habe, nicht wieder zu verlieren. Und das hilft dann später beim Bücherschreiben. Ich kann dann auf diese Blogs zurückgreifen und mir Sachen rauskopieren und dann auch in relativ hohem Tempo längere Texte produzieren, weil ich eigentlich permanent kürzere Texte schreibe.
Gibt es ein paar aktuelle Empfehlungen?
Also ich habe gerade gelesen, Psychologie des Totalitarismus von Matthias Desmet, was mich teils überzeugt hat, zum Teil auch nicht, weil er da Sachen über Verschwörungstheorien schreibt, die ich so nicht teilen würde, müssen wahrscheinlich die Leute selber lesen. Ich habe zur Vorbereitung auf ein Apollut-Gespräch alles gelesen, was Gerd Reuter geschrieben hat, ein Radiologe, der 30 Jahre Chefarzt war in großen Kliniken und sich dann vorzeitig zur Ruhe gesetzt hat und angefangen hat, über seine Zunft zu schreiben. Über das Medizinsystem, über Medizingeschichte, jetzt neuerdings über die Geschichte von Pandemien. Und das Spannende daran ist, dass das, was wir jetzt mit Corona erlebt haben, für frühere Generationen ganz genauso passiert ist. Mit der Lepra, mit der Pest, mit Cholera, mit Typhus. Alles Dinge, wo es um Bevölkerungskontrolle ging, um Bevölkerungsreduktion, um Vermögensumverteilung. Aber das kann ich unbedingt empfehlen. Habe auch für ein Apollut-Gespräch die beiden Bücher von Gunter Frank und Andreas Sönnigsen gelesen. Wenn man also in diese Corona-Sachen mal rein will, mit Tabellen, mit Daten, mit expertenfundierten Stimmen. Sönnigsen und Frank ja selber Ärzte, die kennen sich da also richtig gut aus. Und natürlich unbedingt zu empfehlen Patrick Barb, an beiden Seiten oder auf beiden Seiten der Front, meine Reisen in die Ukraine, wo er beschreibt, wie er vor Ausbruch des aktuellen Krieges und dann danach versucht hat, sich der Wirklichkeit dieses Krieges zu nähern und es schafft über eine Mischung aus Porträts, also Menschen, die er dort getroffen hat und politischen Strukturen, ein ganz neues Bild der Ukraine zu entwerfen. Man denkt ja, man kennt das alles. Ne? Das verfolgen wir seit 2014 oder vielleicht auch noch viel länger, wenn man sich für die Sowjetunion interessiert hat. Und trotzdem habe ich bei Patrick Barb noch Sachen gelesen, die ich so nicht kannte.
Ja, auf jeden Fall. Warum denkst du, ist es bei den Büchern offenbar relativ einfach, die noch zu veröffentlichen, während bei elektronischen Medien ja schon auch mal bei den Sachen der Hammer rausgeholt wird. Ich denke jetzt mal an Ken Jebsen zum Beispiel.
Es geht immer um Reichweite und Gleichzeitigkeit. Und dazu kommt, dass auf Seiten der Macht eine, weiß nicht, ob es eine Fehleinschätzung ist, auf jeden Fall gibt es dort die Einschätzung, dass audiovisuelle Medien sehr viel mehr Durchschlagskraft haben als gedruckte, eher lineare, zu lesende Medien. Man weiß, dass bei Büchern dieser Öffentlichkeitseffekt, 1 Million Menschen haben am gleichen Tag eine bestimmte Sache gehört, gelesen, gesehen, dass das da nicht passieren wird. Selbst wenn ein Sachbuch in Deutschland sehr erfolgreich läuft, haben wir kleine sechsstellige Zahlen an verkauften Büchern. Wie viele Leute das dann lesen, ist noch eine zweite Frage. Wir haben also diesen Effekt nicht, den wir bei einem YouTube-Video, was 1 Million Leute sehen, vielleicht innerhalb von 2 Tagen durchaus haben können. Deshalb ist da der Zugriff sehr viel stärker. Das ist ja generell eine Regel, dass überall da zugegriffen wird, wo die herrschende Narrative angegriffen werden und zugleich Reichweite zu erwarten ist. Da wird zugeschlagen. Und bei den Sachbüchern ist die Reichweite nicht groß genug, um wirklich die eigene Erzählung so auf den Kopf zu stellen, dass auch der Letzte merkt, dass das nicht ganz stimmen kann, was uns da über Demokratie, Meinungsfreiheit und sowas erzählt wird.
Merkst du, dass sich seit 2020 die Veränderung der Mediennutzung abgespielt hat bei den Leuten? Würdest du das unterschreiben oder würdest du eher sagen, nee, so stark eigentlich nicht?
Gut, wir haben in jeder Krisenzeit einen Anstieg der Nutzungszahlen. Und die ganze Corona-Kommunikation der Regierung ist ja auch darauf angelegt gewesen, dass man einfach darauf angewiesen war, permanent Nachrichten zu verfolgen. Wenn man wissen wollte, darf ich jetzt nach MacPom einreisen oder nicht? Unter welchen Bedingungen darf ich einreisen? Kann ich Gaststätten betreten oder nicht? Brauche ich jetzt da eine Maske oder dort? Denn man musste jeden Tag die Nachrichten verfolgen, um draußen auf Nummer sicher gehen zu können. Und das zeigen auch die Zahlen. Eine Tagesschau, normalerweise 10 Millionen Zuschauer am Tag, ist da in der Zeit auf 12 Millionen geklettert. Die Klickzahlen für Online-Angebote sind nach oben gegangen. Also da haben wir nicht nur durch den Zwang, zu Hause zu bleiben, haben wir eine erhöhte Nachrichtennutzung, wie in jeder Krisenzeit.
Du hast selbst für ein Blatt deinen Namen gegeben als Herausgeber. Das ist der Demokratische Widerstand. Was kannst du zu diesem Blatt sagen?
Erstmal ist das gut beschrieben. Ich habe meinen Namen gegeben. Ich stehe auf zwei Ausgaben dieser Zeitung als Herausgeber. Die erste Ausgabe habe ich immer noch nicht in der Hand gehalten. Habe auch bei der zweiten Ausgabe keinerlei Einfluss auf die Inhalte gehabt. Letztlich ist das eine gedruckte Publikation, damit von Dauer. Alles, was gedruckt ist, kann nicht komplett beschlagnahmt werden, kann nicht mehr umgeschrieben werden, bleibt also in gewisser Weise im Unterschied zu Internetsachen, die verschwinden können, ausradiert werden können, umgeändert werden können. Ich lese seitdem, seit ich da auf zwei Ausgaben als Herausgeber stand, jede Ausgabe, lese eigentlich auch fast alles, was drinsteht, dauert immer so eine Stunde am Samstag und bin mit dem Allermeisten eigentlich ganz zufrieden. Da stehen Sachen drin, die man so nirgendwo anders findet, oft auch ansprechend aufgemacht. Klar, man merkt, dass da Ressourcen fehlen, da würden 2-3 Profi-Journalisten würden gut tun, auch ein bisschen Lektorat würde manchmal gut tun, Mäßigung würde, Geschmack, Mäßigung würde gut tun. Ich bin jetzt eher als Norddeutscher jemand, der nicht permanent auf 180 sein muss, permanent am Limit oder am Ausschlag argumentieren muss. Da ist mir auch ein bisschen zu viel Selbstbeweihräucherung dabei, aber insgesamt bereue ich nicht, dass ich da ein Jahresabo abgeschlossen habe.
Ja, also soweit ist es geblieben. Ja, die großen Buchstaben findet man dort auch auf Seite 1.
Ja, die sind aber eigentlich auch nur auf Seite 1. Also Seite 1 ist sehr reißerisch aufgemacht, weiß nicht gar nicht, woran das liegt. Kann natürlich an Verteilmodus über Demos und solche Sachen liegen, dass man denkt, dass man ähnlich wie bei den Boulevardzeitungen Aufmerksamkeit generieren muss. Ich denke mal, dass die Leute, die diese Zeitung kaufen, nicht jeden Tag angebrüllt werden müssen auf der Titelseite.
Meinst du, das stört eher oder ist eher positiv für die Rezeption der Zeitung?
Geschmäcker sind verschieden. Ich höre von Leuten, die genau das haben wollen, die genau diese Art von Ansprache gut finden, höre aber eher von einer größeren Gruppe, dass ihr das nicht gefällt, kann natürlich an meinem Umgang liegen, an dem Milieu, in dem ich mich bewege, wo man vielleicht eher auf Sachlichkeit, Rationalität und sowas aus ist.
Sachlichkeit, Rationalität, das führt uns zum nächsten Schlager, den du auswählen darfst. Ich darf dich bitten.
Ich wollte jetzt eigentlich irgendein Rammstein-Lied erwähnen, aber
Rammstein, sehr, sehr gut.
Dann machen wir diesen Song, der in den Wald führt. Ich habe den Namen nicht mehr im Kopf.
Oh je, ich jetzt auch nicht. Dann müssen wir dann aber nochmal suchen,
wenn wir das finden.
Also Rammstein mit einem Lied, welches in den Wald führt. Nicht Herbert Roth, Rammstein. Hast du eigentlich Rammstein schon mal im Konzert gesehen?
Ja, ich habe eigentlich jedes Konzert gesehen.
Wahnsinn. Genau. Michael Mein,
Rammstein. Ich werde in die Tannen gehen, dahin, wo ich sie zuletzt gesehen. Doch der Abend wirft ein Tuch aufs Land und auf die Wege hinterm Waldesrand. Und der Wald, er steht so schwarz und leer. Weh mir, oh weh, und die Vögel singen nicht mehr. Ohne dich kann ich nicht sein, ohne dich. Mit dir bin ich auch allein, ohne dich. Ohne dich zähl ich die Stunden, ohne dich. Mit das Atmen fällt mir ach so schwer. Weh, mir, oh weh, und die Vögel singen nicht mehr. Ohne dich kann ich nicht sein, ohne dich. Mit dir bin ich auch allein.
Freitag, der 22. Dezember 2023, die kleine Audiodatei. Nachdem uns Rammstein in den Wald entführten, gerade bei Michael Main, entführe ich sie jetzt erstmal nach Thüringen. Umwelt- und Energieminister Bernhard Stengele hat sich gegen Solaranlagen auf guten Ackerböden ausgesprochen. Stengele ist bei den Grünen, erklärte sich der Deutschen Presseagentur in Erfurt. Seit der Corona-Pandemie haben die Telefonseelsorgen in Thüringen deutlich mehr zu tun. Einsamkeit und Depression fordern die Seelsorger. Auch hier ein Bericht von Salve TV. Im Schnitt brauchen Anrufer 10 bis 12 Versuche, um die Seelsorge zu erreichen. Das erklärt die Leiterin der Telefonseelsorge Erfurt, Uta Milosevic. In 2022 wurden in Erfurt 8.300 Anrufer gezählt, in Ostthüringen 6.500, deutlich mehr als noch 2019. Interessant, aktuelle Krisen spielen kaum eine Rolle. Vielleicht war die Krise davor eine Ablenkung? Die Suche nach Ehrenamtlichen gestaltet sich zunehmend schwierig. Nicht unpassend dazu ein weiterer Bericht von Salve TV. Die größeren Städte verzeichnen weiter Kirchenaustritte. Die Stadtverwaltung in Gera nannte vor allem zwei Gründe, weshalb sich die Menschen dort von der Kirche abwandten. Mit dem Austritt falle die Kirchensteuer weg. Zudem reagierten die Menschen damit auf die sexuellen Übergriffe in den Kirchen und wie mit diesen umgegangen werde. Die großen christlichen Kirchen hatten im Sommer ihre aktuellsten Mitgliederzahlen vorgelegt. Die Zahl der Katholiken ging thüringenweit auf 153.825 zurück. Der evangelischen Kirche in Mitteldeutschland gehören 615.855 Menschen an. Bevor es noch eine weitere Meldung aus Thüringen gibt, erstmal der ARD-Deutschland-Trend. Viele Deutsche beenden das Jahr mit Sorgen. 41%, so die Überschrift, erwarten eine schlechtere finanzielle Lage. Auch fürchtet jeder Deutsche, an Weihnachten oder zum Jahreswechsel einsam zu sein. Zur Sonntagsfrage CDU-CSU vorn 32%, AfD 21%, Grüne SPD 14%, FDP 5%, Linke Freie Wähler draußen, andere 7%. Herausgeschält, ausgeprägt pessimistisch fallen zudem die wirtschaftlichen Erwartungen der AfD-Anhänger aus. 75%. Vielleicht sind das die, die sich politisch bilden. Bevor es aber nochmal nach Thüringen geht, auf nach Köln, eine Freitagstradition.
Allahu Akbar, Allah.
Einsatzkräfte haben am frühen Freitagmorgen im Hildburghausener Stadtteil Häsel-Ried einen toten Mann aus einem Nebenfluss der Werra geborgen. Eine dpa-Meldung, weitergereicht von Salve TV, dem Erfurter TV-Sender. Meldungen dieser Art gab es in den vergangenen Tagen bereits in Tschechien. Nun, an der Prager Karls-Universität hat ein Student 14 Menschen erschossen, 25 weitere wurden verletzt. Der Innenminister spricht von einer unvorstellbaren Tragödie. Die Tagesschau überschreibt etwas, das Tschechien noch nie erlebt hat.
Ein besonderer Klang.
Tja, ein besonderer Klang, der Klang der Freiheit. Auch dafür sind sie in Tschechien vor über 30 Jahren auf die Straße gegangen. Damit wir uns nicht falsch verstehen, ich meine, schicksalshafte Zuspitzungen hat es natürlich in allen Gesellschaftssystemen gegeben, aber hier wurde vor Ort ein Arsenal von Schusswaffen samt Munition gefunden. Die Ermittler nehmen an, dass der Verdächtige zunächst seinen Vater getötet hat in der Stadt Rostun westlich von Prag und sich dann selbst töten wollte. Er habe sich wahrscheinlich von Amokläufen im Ausland inspirieren lassen. Die tschechische Regierung traf sich zu einer Sondersitzung und sprach den Opfern und ihren Angehörigen ihr Beileid aus. Um das Gesellschaftssystem kümmert sich die internationale Presseagentur Presenza. Ein Kommentar: Kapitalismus und Menschenrechte, zwei unvereinbare Begriffe. Es kommentiert Javier Tolcachir, Forscher am Zentrum für humanistische Studien in Córdoba, Argentinien. Der Gedanke, die Menschenrechte im Rahmen eines kapitalistischen Systems im vollen Umfang ausüben zu können, ist ein Irrtum und eine völlige Naivität, eine Fehleinschätzung, die nicht spontan entstanden ist, sondern absichtlich von denjenigen herbeigeführt wurde, die die Vorherrschaft in diesem System innehaben und denen jeglicher Einfallsreichtum fehlt. Der von der angelsächsischen Ethik dominierte Westen, der Nachfolger der ehemaligen imperialen Mächte, beschränkt den Begriff der Menschenrechte auf den Bereich der individuellen Bürgerrechte, die Praktiken einer abgewerteten liberalen Demokratie und vor allem das Eigentumsrecht. Die Unfähigkeit des Kapitalismus, jedem Menschen ein Mindestmaß an Wohlstand zu sichern, wird jeden Tag deutlich. Eine schwache Unterstützung des Systems ist die weit entfernte Illusion der Mehrheit. Zu dem winzigen, wohlhabenden und erfolgreichen Kern zu gehören, was eher der Möglichkeit eines Lottogewinns oder der einfachen Resignation des Überlebens durch die Akzeptanz eines räuberischen, konkurrenzbetonten und exklusiven Modells gleicht. Die Menschenrechte beschränken sich dann auf die Möglichkeit, durch kollektive, staatliche und kommunale Anstrengungen langsame Fortschritte zu erzielen gegen die Wünsche und Kräfte der multinationalen Konzerne und Investmentbanken. Es ist ein ungleicher Kampf, in dem das Kapital die Schlupflöcher des politischen Willens der Bürgerinnen und Bürger kauft, mietet oder manipuliert und damit die Demokratie, die seine an der Universität ausgebildeten Figuren oft einfordern, völlig missachtet. Die Verwendung des Begriffs ist so derangiert, dass diejenigen, die es wagen, die aufgezwungenen Modalitäten in Frage zu stellen, in der diplomatischen Sphäre gerade als systematische Menschenrechtsverletzer verunglimpft werden. Das soll nicht heißen, dass die Völker, die sich dafür entscheiden, ihr Leben ausgeglichener und egalitärer zu gestalten, nicht unter diesen Verstößen leiden. Und wie man auch täglich sehen kann, was behauptet wird, ist, dass der heute vorherrschende Kapitalismus eine Quelle wirtschaftlicher Gewalt ist und damit in krassem Gegensatz zur Verwirklichung der Menschenrechte steht. Der radikale Widerspruch zwischen Kapitalismus und Menschenrechten zeigt sich in Kriegen, einem Anachronismus, der nach wie vor angezettelt und geführt wird, um sich Ressourcen anzueignen, Infrastrukturen zu zerstören, Märkte zu erobern, politische Gegner zu unterwerfen oder ganz einfach um die Kassen der Investoren in Rüstungsunternehmen weiter zu füllen. Das alles sagt natürlich nichts über die vermeintlich abgedroschene Verteidigung der Menschenrechte aus, die vergiftete Rhetorik der Kriegstreiber des globalen Nordens. Der Kapitalismus beschränkt sich nicht nur auf das Materielle, sondern wirkt auch permanent auf die Psyche ein und propagiert Einstellungen und Verhaltensweisen, die der Verwirklichung der verankerten universellen Rechte absolut zuwiderlaufen. Grundlegende Begriffe wie Besitzen, Aneignung fördern Enteignung und Differenz, was Gesellschaften von Aneignern und Enteigneten nährt, die im Gegensatz zum kollektiven Teilen des gesellschaftlich erzeugten Produkts stehen. Die Logik des Wettbewerbs, des Profits und der Machtakkumulation, die dem Kapitalismus innewohnt, ist das genaue Gegenteil von Zusammenarbeit, selbstlosem Handeln und persönlicher und kollektiver Selbstbestimmung und ersetzliche Elemente auf dem Weg zu Gesellschaften, die durch diese Rechte geschützt werden. Ein von mir stark gekürzter Text nachzulesen in Presenza. Ein weiterer aktueller Text aus dem Presenza-Universum bezieht sich auf den Wissenschaftler Dieter Gerten vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Er meint, eine Welt ohne Hunger ist möglich, aber politisch chancenlos. Die Erde könnte 10 Milliarden Menschen ernähren. Aber dazu müsste sich einiges am Gesellschaftssystem ändern. Und der dritte und letzte aus Presenza: am 20. und 21. Februar 2024 erfolgt eine öffentliche Anhörung zum Thema Julian Assange. Sein letzter Berufungstermin vor dem britischen Gericht. Nun aber, liebe Kriegstreiberinnen Ron und Befürworterin Run, zu eurem Geschäft. Der UN-Sicherheitsrat hat erneut eine Abstimmung über eine Gaza-Resolution vertagt. Nach US-Angaben sind bislang mehr als 20 Länder der Allianz zum Schutz von Handelsschiffen beigetreten. Über 190 befinden sich im UN-Sicherheitsrat, füge ich die Verschwörungstheorie Mathematik bei. Die israelischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben die operative Kontrolle über das als Hamas-Hochburg geltende Gaza-Stadtviertel Shejaiya hergestellt. Kiew meldet einen Hochhausbrand nach einem Drohnenangriff. Bundesjustizminister Marco Buschmann: wir werden keine Ukrainer zum Kriegsdienst zwingen. Die ARD zitiert Zelensky: Russlands Militär werde immer langsamer. Na, warten Glück.
The victory will change the world.
Der ORF berichtet: NATO-Generalsekretär Stoltenberg, er meint, Putins Kriegsziel ist nicht mehr erreichbar. Der Zweck der von Putin angeordneten Invasion, so nennt es der ORF, sei gewesen, zu verhindern, dass die Ukraine sich in Richtung NATO und Europäische Union bewegt. Nach fast 2 Jahren Krieg sei die Ukraine nun aber näher an der NATO und der EU als je zuvor. Zitat Stoltenberg: Präsident Putin hat die Ukraine für immer verloren. Also dann kommentiere ich mal: wenn Stoltenberg das ernst meint, wird es langsam Zeit, in Deutschland die Sachen zu packen. Dann wird es definitiv einen großen Krieg geben. Hier würde ich mich fast zu 100% festlegen. Die Ukraine in der NATO, die rote Linie für Russland. Die Russische Föderation sieht seine Sicherheitsbedürfnisse hier unmissverständlich beeinträchtigt. Ich habe es hier mehrfach gesagt: angesichts der 27 Millionen getöteten Sowjetmenschen im Zweiten Weltkrieg halte ich diese Sicherheitsbedürfnisse für nachvollziehbar. Gerne kann man das anders sehen. Ich sehe es so aus der geschichtlichen Verantwortung heraus und fürchte, meine Russland wird hier nicht umhinkommen, handeln zu müssen. So wendet sich Wladimir Putin auch an Nordamerika und Europa. Zitat: es ist Zeit, keine Mätzchen mehr zu machen. Er unterstrich ein weiteres Mal: Russland lehnt weder Nordamerika noch die europäischen Länder ab. Er erklärte sich am 21. Dezember auf einer Sitzung des Rates für strategische Entwicklung und nationale Projekte. Springers Welt zitiert Viktor Orban: für ihn ist Russlands Angriff auf die Ukraine kein Krieg. Er nennt es Operation. Ein Krieg sei es erst, wenn es eine Kriegserklärung gäbe. Orban verkündet, Zitat: wir sind froh, dass es kein Krieg ist. Außer Harowa. International: Angola tritt aus der OPEC aus, der Ölpreis fällt, es berichtet das Handelsblatt. Dem Ölminister des Landes zufolge würde das Land riskieren, zu Förderkürzungen gezwungen zu werden, wenn es weiter Mitglied bleibt. Die Nachrichtenagentur ANPOP wird zitiert, eine Stellungnahme der OPEC gibt es noch nicht. Die Tagesschau berichtet: Frankreich zieht endgültig aus Niger ab. Nach mehr als einjähriger Unterbrechung haben die USA und China ihren militärischen Dialog auf hoher Ebene wieder aufgenommen, berichtet der ORF. NBC News hat mehr Details über die jüngsten Gipfelgespräche zwischen dem chinesischen Staatschef und dem US-Präsidenten veröffentlicht. Xi teilte mit: die Wiedervereinigung Taiwans mit China verrät aber nicht wann. Der Zeitpunkt stehe noch nicht fest, so Russia Today. Keine Nachrichten mehr. Das findet in Polen statt. Die neue Regierung greift in das öffentlich-rechtliche Fernsehen ein. Die Tagesschau überschreibt: Polens Präsident wirft der Regierung Anarchie vor. Die Berliner Zeitung meint, die neue Regierung cancele das PiS-Fernsehen. Die Berliner Zeitung setzt also das polnische öffentlich-rechtliche Fernsehen mit der ehemaligen Regierungspartei gleich. Interessant, man könnte auf die Idee kommen, öffentlich-rechtliches Fernsehen würde immer die Meinung der Regierungen transportieren. Leo, ein Mainzelmann. Fass! Ein Klassiker noch für alle DDR-Geprägten von der weißrussischen Nachrichtenagentur Belta. Alexander Lukaschenko, ab 1. Januar muss eine eindeutige und verständliche Preisregulierungsordnung funktionieren. Tragisch Berlin, Berliner Zeitung, Frank Zander kann nicht beim Weihnachtsessen für Obdachlose dabei sein. Krank ist er.
Marcello, herzlichen Dank. Wünsche ein schönes Wochenende.
Na aber, bin morgen aber wieder drauf.
Wetter, Marabu, Wetter.
Schwerer Sturm in Deutschland. Beeinträchtigt Bahnverkehr, Fähren, Weihnachtsmärkte im Norden, das Sturmtief Zoltan. An den Küsten wird vor Sturmfluten gewarnt. Leo, Fass! Der ist erstmal weg. Im Osten heute kühler, auch Schnee. Es bleibt windig, zu Weihnachten wieder mild. Bis Silvester wechselhaft, zeitweise Regen, 5 bis 10 Grad, frostfrei.
Macher Europe, Alternative Music.